Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind auf der Advertising-Konferenz D3Con in Hamburg und gleich spreche ich mit Sarah Ostkamp, Digital Marketing und Commerce Lead bei Unilever.
Ihr habt Erfahrung mit Retail Media.
Ja.
So.
Ja.
Und wie sieht das ganz konkret aus, dass ich überhaupt erstmal kapiere, worum es geht?
Ja, also Retail Media hat für uns viele Facetten. Es kommt ja ganz klassisch für uns, wir sind ja ein FMCG-Unternehmen, das heißt, die Händler sind auch irgendwo unsere Kunden. Bei Retail Media treten wir aber quasi als Werbetreibende aus und für uns kommt es ganz klassisch aus dem Shopper-Marketing. Wie du es
spannende quasi Frage, wo kommt das Budget her?
Ja, genau. Also für uns ist es quasi eine Digitalisierung des Shopper-Marketings. Wir sind ja schon sehr früh vor Jahren mit POS-Werbung und so weiter gestartet und irgendwann haben dann ja die großen Händler angefangen, digitale Flächen einzuziehen. Das kann entweder im Store sein, wie eine Stele zum Beispiel, oder halt auch, wo dann quasi das E-Commerce oder auch D-Commerce, Digital Commerce Geschäft gestiegen ist und man quasi die Möglichkeit hat, dass die Konsumentinnen sich auch die Produkte nach Hause bestellen können, gibt es seither auch Möglichkeiten, Werbung zu schalten on-site. Und für uns ist quasi...
Eins zurück. Wie war das früher? Also du hast dann Werbung geschaltet und den Erfolg gemessen, je mehr Werbung du schaltest, desto mehr Umsatz machst du in der Woche.
Jetzt in Bezug auf Retail Media meinst du? Oder
genau, also klassisch Retail Media ohne Digitalisierung,
Also,
dass du einfach in der Zeitreihe gesehen hast, der Umsatz geht hoch, wenn wir Werbung machen.
Genau, und auch, dass du quasi eine Promokommunikation medial unterstützt hast, also der klassische Handzettel zum Beispiel, ist ja auch ein Retail Media Medium, das es bei einigen Händlern immer noch gibt und weiterhin auch wichtig ist. Bei anderen haben es schon abgeschafft, wie in Rewe, die haben halt quasi alles digitalisiert. Genau, so sah das früher aus. Oder dass du auch entsprechendes POS-Material geschaltet hast und eine Zweitplatzierung damit nochmal unterstützt hast, etc. Das ist quasi das alte, klassische Retail-Media.
Wie wird da der Erfolg getestet bei dem alten? Regional, dass du sagst, ich probiere es regional aus?
Ja, genau, regional und auch quasi natürlich durch Abverkaufszahlen, ob du einen Peak siehst oder nicht. Früher hat man auch mal Konsumentinnenbefragungen gemacht, so ganz klassische Marktforschungsmethoden. Genau, und mittlerweile ist ja auch das viel digitalisierter. Und das ist ja auch für uns ein neuer Absatzkanal. Also früher haben wir ja quasi nur im stationären Handel vertrieben. Jetzt ist ein kleiner prozentualer Anteil, muss zugeben, der ist noch relativ gering, aber er steigt über die Jahre. Und wir sehen es auch als strategisches Wachstumsfeld an und dazu gehört einfach auch Retail Media. Ist ganz wichtig, dass wir Visibilität bekommen, also dass quasi die Konsumentinnen uns auch finden, weil so funktioniert zum Teilweise auch der Online-Einkauf über eine klassische Suche. Und natürlich hast du auch hier und da Platzierungen, wo du einen Impulskauf auch auslösen kannst. Und das ist alles digital und die Logik da kommt dann aus der Mediawelt, wie wir sie kennen, also aus einer Display-Logik heraus. Und genau deshalb ist es quasi bei uns Retail-Media zweigeteilt. Es ist quasi einmal im Shopper-Marketing angesiedelt und einmal auch im digitalen Marketing. Und wir versuchen in so einer Art Squad-Gedanken den Kunden holistisch quasi zu bearbeiten. Das heißt, dass auch Aktivitäten, die wir offline am POS haben, sich auch online widerspiegeln.
Und die Messbarkeit der POS-Aktivitäten, der digitalen POS-Aktivitäten.
Ja.
Könnt ihr die steuern? Könnt ihr in Echtzeit aussteuern, wo ihr Aktivitäten verstärkt oder abschwächt?
Ja, also du kannst quasi gezielt Märkte ansteuern, wo du schalten willst. Wir versuchen das auch immer mit einem Promo-Plan abzugleichen. Das heißt, wenn ein Produkt in der Promo ist, das mit Media noch zu verstärken in den entsprechenden Märkten. Was gerade noch im Aufbau ist, sind so klassische Messmethoden und Metriken, wie wir die aus dem digitalen Marketing kennen. Also zum Beispiel eine ganz klassische Brandless Study, ob eine digitale Stele auch einen Uplift auf eine Brand Awareness zum Beispiel hat. Das ist gerade noch im Aufbau. Da ist Retail Media...
Wie kann sowas gehen?
Für digital meinst
du? Ja, ja, wie kriegst du da Feedback?
Also noch ist es sehr begrenzt, aber es gibt verschiedenste Panels, die zum Beispiel ihre Panelisten über eine App oder so registriert haben und dann wissen, der Konsument oder die Konsumentin ist an der Stele vorbeigelaufen, kann sie sich denn auch oder er an die Werbung erinnern entsprechend.
Okay.
Aber da muss man auch sagen, da sind wir noch so ein bisschen am Anfang, was Measurement und Test and Learn bei Retail Media angeht, im Vergleich, wenn du jetzt an die großen Plattformen denkst, wo man ja auch regelmäßig und schon länger Werbung schaltet, wo eine Brand-Study oder auch eine Sales-Uplift-Studie ja mittlerweile zum Standard gehört.
Welche Rolle spielen Panels überhaupt? Steigende Rolle, sinkende Rolle, konstant?
Konstant, würde ich sagen. Es ist halt immer noch ein gutes Mittel, um eine Werbewirkung einfach messbar zu machen. Und natürlich kommt es auch darauf an, wie groß ist das Panel, wie ist das Panel gelagert, etc. Aber grundsätzlich setzen wir weiterhin auf Panelmessungen, weil wir einfach auch so sehen, die Ergebnisse, die sind super repräsentativ und die sind dann auch übertragbar auf eine nächste Kampagne.
Okay. Zurück zum digitalen Messen. Also Panel ist ja das eine, aber das ist ja sozusagen von gestern. Die Methodik ist ja 100 Jahre alt. Und jetzt zum digitalen Messen. Was für Möglichkeiten habt ihr dann eben rauszufinden, ob irgendwas erfolgreich ist oder nicht? Also regionale Messung der Märkte, hast du schon gesagt.
Ja, also zum Beispiel auch große Sales-Uplift-Studien, wo wir mit verschiedenen Third-Party-Anbietern zusammenarbeiten, die zum Beispiel Kassendaten bekommen und Kassendaten auswerten können, wo man dann wirklich sehen kann, hat in der Region, wo wir auch Werbung geschaltet haben, hat das letztendlich zu einem verstärkten Abverkauf auch geführt. Und das ist natürlich auch super spannender Insight für uns.
Hammer. Ja, kriegt ihr dann, wie schnell kriegt ihr die Kassendaten? Das heißt, habt ihr hier wirklich...
Also die plain Kassendaten kriegen wir nicht. Die bekommt dann der Third-Party-Anbieter.
Ist ja egal, dann hat der die, genau.
Genau, und der, also es ist dann, du machst auch wieder, die Logik ist quasi dieselbe, wie du eine klassisches AB-Testing aufsetzt. Du bist quasi in ganz Deutschland und eine Region nimmst du quasi raus als Vergleichs- oder Kontrollgruppe und gegen die wird dann quasi gematcht, so dass man sagt, in der Dark-Region haben wir keine Werbung geschaltet, das ist sozusagen die Nullmessung und in anderen Regionen haben wir Werbung geschaltet und so kannst du dir einen Uplift darstellen. Ja genau, und das lassen wir quasi kampagnenbegleitend mitlaufen. Es ist eine Ex-Post-Analyse, das heißt so 3 Wochen nach Kampagnenende sieht man dann die Ergebnisse und kann quasi sagen, Werbung auf Plattform A hat zu einem Sales Uplift von X geführt.
Diese Dienstleister, die sowas anbieten, haben die dann auch Zugriff zu deiner Creative-Steuerung und können sagen, dieses Creative war besser als jenes oder diese Platzierung war besser als jene? Können die dann auch aktiv testen? Die können ja wahnsinnig Informationen sammeln und können euch ja eine große Hilfe sein.
Ja, also auf einer Creative-Ebene geht das nicht runter. Da gucken wir uns mehr so Media-KPIs an. Welches Creative hat zum Beispiel gut geklickt oder hatte eine große Zielgruppendurchdringung oder welches wurde auch vom Algorithmus der Plattform zum Beispiel bevorzugt?
Okay. Sehr spannend. So, und jetzt kommen wir zu dem Data Cleanroom.
Also,
ich muss ganz ehrlich zugeben, mit dem Data Cleanroom, das ist mir selbst irgendwie böhmische Dörfer. Also, mit welchen Daten gehe ich denn da überhaupt rein? Denn ich muss ja irgendwelche Daten datenschutzkonform da auch reingeben.
Total. Also, und das ist ja gerade das große Plus, warum man mit einem Cleanroom partnert, weil man einfach eine neutrale Instanz sozusagen findet, wo sich verschiedenste Datenpartner treffen können, ohne der jeweils anderen Partei Zugriff auf die eigenen Daten zu geben. Das heißt, das ist alles hochdatenschutzkonform. Man teilt keine Daten mit Dritten. Es werden auch nur verhashte Daten mit reingegeben. Also, dass quasi alle Standards eingehalten werden. Und es geht quasi darum, zu lernen. Es gibt verschiedenste Use Cases. Zum Beispiel ein Use Case könnte sein, dass es um Insights geht. Wenn ich jetzt ein ganz einfaches Beispiel mache, wir, muss man auch fairerweise sagen, besitzen ja gar nicht so viele Kundinnen-Daten. Wir haben zum Beispiel Newsletter-Abonnentinnen, wo wir wissen, die haben wahrscheinlich ein hohes Interesse an der Marke, wenn sie schon bereit sind, einen Newsletter zu abonnieren. Aber mehr wissen wir dann eigentlich gar nicht über diese NutzerInnen. Und dann brauchen wir eben starke Datenpartner, die diese Nutzer gegebenenfalls auch in ihrer Datenbasis haben und uns dann ein klareres Bild darüber geben können, wie zum Beispiel die Demografie aussieht oder wie die Interessen aussehen oder welche anderen Kategorien sie auch noch kaufen an Produkten. Und daraus versuchen wir quasi zu lernen und auch unsere Kampagnen stärker darauf auszurichten. Ja. Und natürlich wäre dann ein weiterer Use Case, wenn man neue Zielgruppen mit einem Datenpartner gemeinsam bildet, diese auch wieder in der Aktivierung zu nutzen.
Okay. Aber nochmal zu den Daten. Also ihr geht dann rein mit E-Mail-Adresse als Identifier oder irgendwas.
Zum Beispiel.
Das ist am einfachsten. Ja. Die wird dann gehasht. Aber trotzdem, das ist datenschutzkonform. Also ich gebe euch die Einwilligung, dass ihr mir den Newsletter schickt. Und dann ist es, gibt es da eine gesetzliche Ausnahme? Ist jetzt eine ganz dumme Frage. Ich weiß, ich hätte mich auch vorbereiten können auf das Interview. Es gibt irgendwie bei den Listanbietern, der DDV hat da so eine Sonderregelung. Listanbieter werden gesetzlich anders gehandhabt. Also dürft ihr dann meine Informationen weitergeben diesen?
Nee, also die geben wir gar nicht weiter, weil es werden ja quasi nur die verhashten Adressen genutzt und dann mit einem anderen Anbieter gematcht. Aber es ist zu keinem Zeitpunkt
und
mehr.
Über den Hash kriegt der Drittanbieter, kann die miteinander korrelieren, weiß aber nicht die E-Mail-Adresse.
Genau, also es kann zu keiner Zeit.
Dann sind keine personenbezogenen Daten.
Es ist zu keiner Zeitpunkt auch ein Rückschluss auf die Einzelperson möglich.
Ja. Okay.
Das ist uns auch ganz wichtig. Also Datenschutz ist für uns ein ganz großes Thema. Wir arbeiten auch quasi mit den höchsten Standards und mit Double Opt-ins.
Das
und
ist eure Brand.
Ja, total.
Eure Brand.
Und das ist auch das. Es geht sogar darüber hinaus. Es ist das Vertrauen unserer Konsumentinnen. Und Daten hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Wenn man jemanden seine E-Mail-Adresse gibt, weil man so großes Interesse hat, vertraut man der Brand. Und wir würden nie das Vertrauen unserer Konsumentinnen missbrauchen. Und deshalb ist uns Datenschutz total wichtig. Und deshalb ist unsere Datenbasis vermutlich auch sehr klein, weil wir natürlich auch nach einem gewissen Zeitraum immer fragen, ob noch Interesse besteht. Und wir natürlich uns bewusst sind, dass wir da auch hier und da den einen oder anderen Konsumentin verlieren. Aber das ist dann auch völlig fair, weil wenn das Interesse einfach nicht mehr da ist, dann wollen wir auch die Kundinnen nicht mehr ansprechen.
Ja, ja. Wie hat sich das entwickelt in den letzten 5 Jahren, die Anzahl der Kunden und Kundinnen, die ihr in einer Datenbank habt? Irgendwann war ja mal Stunde Null, FMCG, was ist das? Wir haben kein CRM-System.
Ja.
Dann habt ihr angefangen und wie entwickelt sich das momentan?
Also muss sagen, wir fokussieren das Thema auch nicht mehr. Das heißt, wir investieren nicht mehr massiv in einen Datenaufbau, was man ja über verschiedenste Aktionen oder Incentivierungen machen könnte. Wir haben auch keine DMP mehr, die wir nutzen. Das heißt, wir setzen wirklich komplett auf First-Party-Daten und E-Mail-Adressen in dem Fall und nicht mehr auf Cookie-Daten. Einfach, weil wir auch gelernt haben, die Daten, die wir sammeln können, also das ganze Sammeln und vor allem auch die Datenbasis konstant und frisch zu halten, ist ein sehr hohes Invest dafür, dass der Output, was uns diese Daten als FMCG, aber wir sind auch, das musst du auch bedenken, wir haben kein Direct-to-Consumer. Das heißt, wir verkaufen nicht direkt an die Konsumentinnen, sondern das machen unsere Händler. Unsere Daten können wir quasi maximal für Advertising nutzen. Und da ist einfach das Geld, was man quasi vorne reinstecken muss für den Nutzen hinten, das steht in einer schlechten Relation. Und deshalb fokussieren wir dieses Thema nicht mehr. Daten, die wir haben und Daten, die wir über Aktionen quasi als Quick-Win gewinnen können, die nehmen wir gerne mit. Aber primär ist unsere Datenstrategie, auf starke Datenpartner zu setzen, die eben starke Daten haben, die uns dann in der Nutzung heraus mehr bringen, als eine eigene Datenbasis noch komplett aufzubauen.
Und diese eigene Datenbasis, bleibt die konstant oder steigt die leicht?
Die sinkt eher, würde ich sagen.
Die sinkt sogar
eher. Ja.
Gibt es Überlegungen bei euch? Es gab mal früher so Möglichkeiten, auf dem Produkt direkt Kontakt mit dem Hersteller aufzunehmen und zu fragen, ist das nachhaltig und so weiter.
Ja.
Gibt es in die Richtung irgendwelche Überlegungen bei euch?
Also alle unsere Produkte haben auch so einen QR-Code, den du als Konsument quasi scannen kannst, wo du dann auch in eine Markenwelt kommst und mehr über das Produkt erfährst, auch über solche Punkte wie Nachhaltigkeit etc. Man muss aber dazu sagen, die Scanraten von diesen QR-Codes sind super, super gering.
Ja.
Und sie dienen quasi ja als erweiterte Informationsquelle für die Konsumentinnen, aber nicht als Datensprungschanze für uns.
Hm. Ja, nee, weil das ist ja erstmal anonym. Also erstmal stelle ich eine Frage.
Ja.
Und diese Hürde dann nochmal zu überwinden, das ist ja nicht einfach.
Ja.
Aber die Möglichkeit gibt es, aber es sind sehr wenige.
Ja.
Wie wird das fokussiert? Hat das irgendeine strategische Bedeutung für euch, dieser direkte Kundendialog über die Produkte selbst?
Hm. Also ein direkter Dialog über die Produkte ist natürlich sehr wichtig, aber ich würde sagen, das verschiebt sich eher in die mediale Welt. Also gerade durch das große Wachstum auch von Social Media und die auch die Wichtigkeit von Social Media für unsere Marken, da findet ja auch ein Dialog statt. Wenn man quasi auch als Brand Absender ist von Content, von verschiedenen Assets, dann findet natürlich auch ein Dialog mit der Community unter verschiedensten Posts und so weiter statt. Und da ist einfach ein gutes Community-Management super wichtig. Und das ist quasi heutzutage der direkte Dialog mit den Konsumentinnen.
Morgen früh wird in unserem Newsletter eine Meldung kommen, dass einer der stark wachsenden Trends ist, TV to Social. Das heißt, es ist die Konnektion. Du hast eine Werbekampagne im TV, wo du nichts messen kannst.
Ja.
Und jetzt ziehst du die Leute rüber ins Social Web, um dort Dialoge zu führen.
Mhm.
Ist das bei euch schon auf dem Radar? Und welche Rolle spielt das?
Also man muss sagen, TV und auch die großen Plattformen sind für uns weiterhin super wichtig. Also auch unsere TV-Spots zu schalten, einfach weil wir purposeful driven brands sind, die du mit Bewegtbild einfach am besten emotional aufladen kannst. Es ist aber Kerngedanke unserer Mediaplanung, holistisch zu planen und die Kanäle miteinander zu verbinden. Oder auch große Massenmedien wie Out of Home oder auch Digital Out of Home zum Beispiel auch mal mit einem Social Asset zu bespielen und statt einem bekannten Ambassador oder einem shiny glossy TV-Spot vielleicht mal einen Creator von nebenan zu zeigen, wie er sein Eis genießt. Und das ist so ein bisschen näher an die Zielgruppe ran und ein bisschen authentischer auch. Und das ist auf jeden Fall auch Teil der Strategie.
Okay. Ja. Ist noch irgendwas, was du erzählen willst?
Hm.
Irgendwelche Statements, die dir loswerden willst oder irgendwelche Sachen?
Also ich glaube, gerade das Thema holistische Medienplanung ist wichtig. Also wenn ich mir was wünschen dürfte von der Branche oder von der Media Landscape, dann sind es weniger Silos. Also auch, dass Retail Media quasi kein eigenes Silo aufbaut, sondern sich bereit zeigt, für Programmatic Advertising zum Beispiel zu öffnen, dass man holistisch Media einkaufen kann und das sehr NutzerInnen konzentriert und quasi auch von den KonsumentInnen her denkt und auch guckt, wo sind denn meine KonsumentInnen zu erreichen, weil da möchte ich eben auch präsent sein und was ist dann quasi für uns auch der goldene Schnitt aus Reichweite und auch Frequenz, um quasi einen optimalen Mediamix abzuliefern.
Mhm. Eine allerletzte Frage, Entschuldigung, meine Neugierde, aber mit jeder Antwort von dir kommt aber
ja, sehr gut.
Abgesehen davon habe ich nicht ein einziges Mal hier drauf gekriegt. Und zwar unser Dauerthema KI. Das heißt also, setzt der KI ein, ist ein unendlicher Job, ja, also holistisch zu denken.
Ja.
Könnt ihr da oder seht ihr da Ansatzpunkte, wo euch KI weiterhilft, wo ihr sagt, na, da kommen wir ein bisschen weiter, weil wir als Menschen einfach überfordert sind?
Ja. Also ich würde sagen, KI hilft natürlich weiter in dem Sinne, dass Dinge schneller und effizienter werden. Aber ich sage immer, die KI ist nur so gut wie der Mensch, der sie füttert.
Mhm.
Das heißt, man braucht auf jeden Fall die Komponente Mensch, ist ganz wichtig. Gerade wenn es dann auch um geht, so einen Sense-Check einfach zu machen. Aber natürlich in der Asset-Kreation kann eine KI helfen, schneller mehrere Assets und wahrscheinlich auch nachhaltiger zu produzieren. Und natürlich auch in der Kampagnenaussteuerung, wenn die Maschine quasi erkennt, wo kann ich optimieren, wo ist gerade der beste Werbekontakt da, dann ist das auf jeden Fall ein Effizienzgewinn für uns. Aber gleichzeitig haben wir uns natürlich auch ein paar Prämissen gesetzt, wenn es darum geht, mit KI zu arbeiten. Zum Beispiel möchten wir ungern KI-generierte Menschen in unseren Werbespots zeigen, weil wir auch glauben, das ist dann nicht Teil der Brand-DNA und einfach zu weit weg von unseren Konsumentinnen.
Ja, das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.